Hast du sie schon gehört?
Was? Die neue Folge aus der Plauderecke?
Wer wohl dieses Mal zu Gast sein wird?
Bin gespannt, was Schulzi heute wohl fabriziert.
Ist denn alles dafür da?
Sofa? Check!
Kaltes Getränk? Check!
Badewanne? Yep! Dann lasst uns einchecken in Schulzis Plauderecke.
Auf geht's zum Hörspielchecker!
Wollt ihr heute eine Geschichte hören? Ich weiß eine uralte Geschichte und die heißt, du bist für mich die schönste Frau auf der Welt. Wisst ihr, diese uralte Geschichte ist ein Märchen und wird schon seit Hunderten von Jahren erzählt. Mütter und Väter erzählten sie ihren Kindern. Und diese Kinder erzählten sie dann ihren Kindern, die die Geschichte wieder ihren Kindern erzählten. Die Geschichte kam aus Russland, so viel ich weiß, aber das ist völlig egal, denn ich glaube, sie kann überall und auch jederzeit passieren. Also ich glaube, jetzt sollte ich endlich anfangen. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da arbeiteten die Bauern eines kleinen Dorfes auf den Feldern. Tja, so wie sie es jeden Tag taten. Aber an diesem Tag hörten sie plötzlich jemanden weinen.
Hey, ich glaube, ich höre jemanden weinen. Hört ihr auch das Weinen?
Und dann suchten sie, um herauszufinden, woher das Weinen wohl käme.
Hier irgendwo in der Nähe muss es sein. Ich glaube, von hier. Wahrscheinlich sitzt hier jemand hinter dem Heuhaufen und weint.
Und richtig, hinter dem Heuhaufen fand der Bauer einen kleinen Jungen, der dort saß und weinte und weinte.
Hallo du, Kleiner. Warum weinst du denn so, Kleiner? Ist ja gut, hör mal auf. Erzähl nicht. Mal, wo hast du denn deine Mutter gelassen?
Ich weiß es nicht.
Du weißt nicht, wo deine Mutter ist?
Ich weiß nicht.
So. Dann hast du dich wohl verlaufen, nicht?
Ja, meine Mutter ist weg.
Aber was ist denn? Nein, 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 nein. Hör auf zu weinen, hör auf zu weinen. Komm mal her zu mir, Kleiner.
Ja, ich komme schon.
Weißt du, Wein hilft uns nicht weiter.
Ja.
Ich glaube, wir werden deine Mutter schon wiederfinden.
Glaubst du?
Ja, ich bin ganz sicher. Nun erzähl mir mal, wie sieht deine Mutter denn aus?
Was, meine Mutter?
Ja, wie sieht deine Mutter aus?
Oh, das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, meine Mutter ist die schönste Frau auf der Welt.
Deine Mutter ist also die schönste Frau auf der Welt,
ja,
so?
Ja, das ist sie.
Na, dann kann es ja nicht allzu schwer sein, sie zu finden.
Nein.
Komm mit uns ins Dorf, zusammen werden wir sie schon finden.
Ja, ich komm mit.
Kommt alle mit, wir müssen die Mutter dieses Kleinen finden.
Wir suchen.
Und an diesem Morgen riefen sie alle Frauen des Dorfes zusammen.
Kommt alle heraus auf den Dorfplatz, sagt allen Bescheid, sie sollen herauskommen.
Und sie suchten die Allerschönste von allen.
Wenn wir die Schönste finden wollen, dann müssen wir wohl Sonja wählen. Also ich finde Sonja. Dann vielleicht Tanja. Natascha. Donja.
Ja,
schön, dann kommt mal mit.
Und sie brachten sie zu dem kleinen Jungen.
Also, du hast gesagt, deine Mutter ist sehr schön, hm?
Ja, ja, das ist sie.
Gut, das hier ist die schönste Frau aus unserem Dorf. Ist das deine Mutter?
Nein. Nein. Nein, meine Mutter ist noch viel, viel, viel schöner als die. Ich hab dir vorhin doch schon gesagt, meine Mutter ist die schönste Frau auf der Welt.
Das scheint schwieriger zu sein, als ich dachte. Also, wenn die schönste Frau aus unserem Dorf nicht deine Mutter ist, dann müssen wir eben in den Nachbardörfern suchen.
Und der Bauer schickte seine Freunde in alle Nachbardörfer.
Ich selbst gehe in das Dorf im Süden. Boris in das im Westen. Misha in das im Osten.
Und in jedem Dorf suchten sie eifrig die schönste Frau, die sie finden konnten. Und die brachten sie sofort in ihr Dorf und zu dem kleinen Jungen.
Hier, du kleiner Mann. Das hier ist die allerschönste Frau aus unserem Nachbardorf im Norden. Ist das deine Mutter?
Nein, nein, meine Mutter ist noch viel, viel schöner als die. Wie oft soll ich es denn noch sagen, meine Mutter ist die schönste Frau auf der Welt?
Ja gut, ja gut, ja gut, ich weiß. Weiter. Und das hier ist die schönste Frau aus dem Nachbardorf im Süden. Ist das nun deine Mutter?
Nein, meine Mutter ist bestimmt viel, viel schöner als die. Ich hab dir doch schon gesagt.
Ja, ja, meine Mutter ist die schönste Frau von der Welt. Ich weiß.
Und das passierte jedes Mal bei jeder der Frauen, die sie für die schönste hielten. Und so mussten sie in mehr und mehr Dörfer und Städte reisen und suchten immer weiter nach der Mutter des kleinen Jungen. Über hunderte von Meilen brachten sie die schönsten Frauen aus dem ganzen Königreich zu dem kleinen Jungen. Aber jedes Mal schüttelte der Kleine den Kopf, fing wieder an zu weinen und sagte:
Nein, nein, Das ist aber nicht meine Mutter.
Meine Mutter ist ganz bestimmt die schönste Frau auf der Welt. Also jetzt weiß ich nicht mehr weiter, wo wir die
noch. Wie ihr euch vorstellen könnt, hatten sie bald keine Lust mehr weiter zu suchen, weil sie hatten die meisten der schönsten Frauen des ganzen Landes gefunden und zu dem kleinen Jungen gebracht. Aber der sagte immer nur, meine Mutter ist viel schöner.
Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Wo kann sich die schöne Mutter des Kleinen denn nur versteckt haben? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll.
Aber in diesem Augenblick drängte sich eine alte Frau durch die Leute. Ihre Hände waren rau und voller Schwielen. Und ihre Schultern waren gebeugt von der vielen Arbeit auf den Feldern. Ihre Kleidung bestand fast nur aus Lumpen. Dunkle Ringe hatte sie unter den Augen, die ganz rot waren vom vielen Weinen. Und sie sah sehr, sehr müde und verzweifelt aus.
Mami!
Oh, Junge!
Mami!
Bist du's wirklich, mein Junge? Ich hab dich überall gesucht und gesucht und mir solche Sorgen gemacht.
Du willst mir doch nicht etwa erzählen, dass dies hier deine Mutter ist?
Nein, doch! Junge. Und ich hab die ganze Zeit über gewusst, dass sie mich finden würde.
Aber du hast doch gesagt, deine Mutter sei die schönste Frau auf der Welt.
Ja, ja, aber das ist sie doch. Für mich ist meine Mutter die allerschönste Frau auf der ganzen Welt.
Mein Junge.
Tja, ich glaube, daraus kann man einiges lernen. Für mich ist sie nicht die schönste, aber was ich denke, ist völlig unwichtig. Für diesen kleinen Mann ist seine Mutter die schönste Frau auf der Welt.
Das ist es, was man daraus lernen könnte. Was für den einen überhaupt nicht schön ist, mag für jemand anderen dann wunderschön sein, nicht? Vielleicht solltet ihr mal darüber nachdenken.
Moin moin und herzlich willkommen zu Schulzis Plauderecke. Und drei Fragezeichen-Fans kennen ihn, TKKG-Fans sollten ihn auch kennen. Eigentlich haben sie die Stimme, die ich jetzt gleich interviewe, dem die Stimme gehört, meine ich, stimmt schon mal in irgendeinem Hörspiel oder einer Synchrongeschichte, sage ich mal, gehört. Und ja, als bekanntester ist er, so sage ich mal, als August von den drei Fragezeichen. Ich habe jetzt auf der anderen Leitung sozusagen wen?
Ja, Stefan Krasinski, hallo.
Hallo, moin moin.
Moin.
Das Witzige ist, deine Anne Moll, die ist ja auch aus Hamburg, hat sie mir erzählt. Und von daher ist das ja schon ganz interessant, dass es zweimal hintereinander so nordlich da denn in meinem Interview auch.
Ja, hier sind ganze Menge Sprecher in Hamburg. Ich meine, ein Drittel der drei Fragezeichen ist ja auch aus Hamburg. Also von den Fragezeichen. Und die werden hier produziert. Also Hamburg ist ja schon eine Sprachstadt, zusammen mit Berlin und München. So die klassischen, jedenfalls früher waren das so die klassischen drei, wobei Berlin immer so natürlich Hauptstadt war, noch bevor es Hauptstadt war.
Ja, bevor, erst war es ja Bonn und dann ist es ja schon länger Berlin. Ich war sogar noch mal, nur mal so nebenbei auf Klassenfahrt, da war es sogar noch, aber es ist auch schon ein paar Jahre her, also Bonn, ne? Ja. Mein Lieber, wir haben jetzt jede Menge zu besprechen und ich würde dann...
Ach du Gott. Ja.
Ja.
Ja, dann lass uns das mal schnell durch, damit der dann auch, ne,
na,
damit
so
nicht so spät wird. Wird ja früh dunkel jetzt.
Ja, ist auch schon dunkel, also zumindest hier.
Wird's, ja, muss man nicht verraten, das war irgendwie von der Dramatik her jetzt.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, okay.
Dann schneide ich das raus.
Ja, es ist schon dunkel. Ja, es ist bereits dunkel.
Genau. So, mein Lieber, hat dein Synchron- und Hirsch-Engagement, sag ich mal, wann hat das angefangen? So im Kindesalter hat das angefangen, so um die 7, 9 Jahre, sagtest du gerade vorhin im Vorgespräch.
Ja, das war im Jahr 1971, kurz vor meinem 8. Geburtstag. Oder war das 70? Nein, ich glaube, es war 71. So genau weiß ich das nicht mehr. Da habe ich, das Erste, was ich gemacht habe, war Synchron. Da ging das los. Da habe ich also, bin ich durch glückliche Umstände mal vor ein Mikrofon geraten und habe dann also synchronisiert und 1,5 Jahre später habe ich dann auch mein erstes Hörspiel aufgenommen bei Heike Dene-Körting, richtig.
Synchronisiert und 1,5 Jahre später habe ich dann auch mein erstes Hörspiel aufgenommen bei Heike Dene-Körting.
Und was waren die glücklichen Umstände?
Die glücklichen Umstände waren, dass ich in einem gutbürgerlichen Reihenhaus wohnte und in der Wohnung neben meiner, der elterlichen, wohnte eine Frau, die deutschen Rohübersetzungen für eine Serie schrieb, die Großeltern der Älteren unter uns möglicherweise noch kennen, nämlich Bonanza. Das ist diese legendäre Western-Serie, ja, ja, ja. Die wurde damals in Hamburg synchronisiert. Und dieses Studio, das Alster-Studio, gibt es schon lange nicht mehr, ganz im Nordosten von Hamburg, hat also einen Hilferuf weitergereicht an alle Leute, die in den Gemäuern dort arbeiteten, und zwar nach Kindern, weil es gab eine, es glaube ich, jedenfalls damals war das fast chronisch, Kindersprecher- und Sprecherinnenmangel. Und da ich nun wirklich eine Tür weiter wohnte, hat sie mich eingepackt oder mich erstmal gefragt und dann eingepackt und meine Eltern natürlich auch gefragt. Ich habe noch ein paar Freunde dazugepackt und dann standen wir schließlich alle in einem Synchronatelier auf einer großen Kiste, damit wir ans Mikro konnten, einer sogenannten Erdbeerleiter, und haben dann ein bisschen was ins Mikro gequasselt. Und hinten saß im Regieraum saßen ein paar Leute, die beurteilen konnten oder das jedenfalls mussten, ob wir dafür geeignet seien. Und ja, ich bin dann mit ein, zwei, drei anderen Nasen übrig geblieben.
Ja, okay. Kennt man die anderen, mit denen du da geblieben bist, noch? Über, sozusagen, von deinen Freunden?
Ja, die wirklich. Also es waren ja alles aus meinem Freundeskreis Klassenkreis, Bekanntenkreis. Da waren noch zwei, ja fast Nachbarn von mir, ein Geschwisterpaar, Ina Stoffer und Christian Stoffer. Und die haben auch noch synchronisiert später noch für Sesamstraße, und Christian hat noch bei den drei kleinen Schweinchen mitgesprochen bei Heike Dine Körte. Nein, die haben nachher ganz andere Sachen gemacht. Also letztendlich, ich habe ja auch ganz andere Sachen gemacht, aber die sind nicht mehr so rumgereicht worden nachher. Das ist also, die waren nicht so aktiv.
Okay, und die haben bist du sozusagen durchgewunken worden, und die haben dann gesagt, ja, du machst jetzt, keine Ahnung, kann das sein, dass du das erste Hörspiel von dir Bambi vielleicht war, dass du Bambi gesprochen hast?
Nein, Bambi war sehr viel später. Nein, das erste Hörspiel, das ich gemacht habe, war Daumestick und Faxenmax. Das waren so das habe ich, glaube ich, in einer Session oder zwei gemacht. Das war Anfang 72, Ende 71, 72 rausgekommen. Und das waren meine ersten Sachen. Und mein erster Satz war im Synchron, weil ich gerade da war, nach dem Motto, ach prima, dass du gerade hier bist und gerade vorgesprochen hast, wir haben dann noch einen einzigen Satz von einem kleinen Jungen in einer Serie zu sprechen, mach doch mal eben kurz. Und mein erster Satz war eben für eine Serie namens SOS Charterboat. Die Urgroßeltern der etwas Älteren mögen sich erinnern, das war mal so eine Krimiserie, spielt in Australien. Da war ein Junge, der irgendwie was sagen musste, und den habe ich dann gemacht. Das war mein erster Synchronsatz, und der erste Film, für den auch gecastet wurde an dem Tag, war ein wunderbarer tschechischer Kinderfilm namens Pukri Lukri, und da haben dann auch noch solche Leute mitgesprochen, die mussten aber nicht mehr vorsprechen, die gab es dann schon, wie Susanne Wulko zum Beispiel, die kennt man ja von Hani und Nani, oder Barbara Schipper, auch die kennt man daher, ja, und die ersten Aufnahmen für Hörspiel waren Faxenmax und Daumestick und so Stummelschwänzchen in der Hasenschule, so die Nummer.
Okay, aber mit 7 so.
Da war ich dann schon 8, 9. Also mit 7 stand ich im Synchronstudio, und eben mit 8, 9 stand ich dann so, oder saß ich dann bei Heike Dine im Studio.
Kannst du dich noch, das ist ja schon eine Weile dann her, 8, 9 so, sag ich mal.
Ja, 20, 30 Jahre ist das schon her. Nein, es ist ein bisschen her. Ja, wie gesagt, also es war so, 71, 72 fing das alles an.
Weißt du noch, wie das so das erste Mal für dich war, als du da vor so einem Mikro gesessen hast? Oder hast du dir da noch nicht so viele Gedanken gemacht, dass du jetzt vielleicht öfter mal vor einem Mikro sitzt und synchronisierst? Oder?
Naja, es war ja so, ich bin ja sozusagen gecastet worden, erstmal so generell. Und dann war ich auch gleich drin in dieser Produktion für diesen tschechischen Film. Das heißt, wir waren da ein paar Tage, also als Kind arbeitet man ja nicht von morgens bis abends, sondern immer nur am Nachmittag, seinerzeit jedenfalls im Synchron, so 2, 3 Stunden vielleicht irgendwie mit Päuschen. Das heißt, ich war schon ein paar Mal da, und dann war ich auch im Studio Hamburg. Das war dann, das kann man zuerst mit Sesamstraße und anderen Sachen. Und dann, Studio Hamburg hat mich dann, glaube ich, weitergeleitet oder mal irgendwie dann eben weitergereicht an Heike Dine Körting. Insofern war ich schon im Geschäft, sag ich mal, so bescheuert. Also das war, ich war schon dabei, und das war jetzt irgendwie so, oh, hoffentlich wird es noch mehr. Das war dann, habe ich sozusagen, ja, das habe ich Da habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Dann habe ich eben auch Hörspiele gemacht und es war ein großer Spaß.
Also du hast ja nicht viel bei dir gedacht, dass du jetzt vor Mikro sitzt und was einsprichst.
Ich wusste schon, dass ich, wo ich bin und was ich da tue, und es machte auch Spaß. Also insofern war mir das schon ganz bewusst, was ich da mache. Was ich allerdings auf keinen Fall gedacht habe oder auch mir nicht, also habe träumen lassen, dass ich 70 Jahre später dann hier mit dir am Abend hier darüber spreche, was ich vor, naja, 70 Jahre sind es nicht, aber es ist ja nicht so weit weg davon, mal gemacht habe.
Jo, das habe ich auch nicht auf meiner Bingo-Karte bisher gehabt. Also, dass wir heute telefonieren. Aber so ergibt sich das manchmal zum Glück. Vom Hörspiel-Fan zum Interviewer von Hörspielsprechern, sage ich mal.
Ja, das ist ja auch keine sehr unübliche Karriere, sage ich mal.
Das ist nicht unüblich. Nee, das stimmt, aber es ist ja
wenn, ich glaube, es machen auch wirklich, solche Sachen machen auch nur Leute, die das wirklich gern, also die auch wirklich Hörspiele toll finden. Weil sonst würdest du sicherlich auch was anderes tun. Da würdest du wahrscheinlich, weiß ich nicht, Briefmarkensammler interviewen oder Raketenwissenschaftler.
Ich glaube, das wäre ein relativ cool.
Deswegen habe ich auch schnell die Raketenwissenschaftler hinterhergeschoben, damit das, also um die Bandbreite mal anzuzeigen. Also
den nehme ich dann schon eher. War das in der Schule irgendwie mal Thema, dass du Hörspiele einsprichst oder dass du synchron machst unter deinen Mitschülern und so weiter?
Ja, also witzigerweise, die wussten das nachher alle irgendwie, aber das war eigentlich kein großes Thema. Das wurde nicht groß thematisiert. Das war also weder positiv noch negativ. Eigentlich wurde das so hingenommen oder es wurde wirklich nicht groß drüber geredet.
Hatte gedacht, vielleicht wärst du dann der Frauenschwarm oder so gewesen oder Mädchenschwarm in dem Alter.
Nein, ich glaube, das ist auch. Ich dachte, die mochten mich alle nur, weil ich so ein netter Kerl bin. Jetzt, wo du das sagst. Nein, es ist, es war ja nicht so, dass ich in irgendwelchen, ich war ja nicht Patrick Bach oder sowas. Wie hieß der Kerl nochmal, der Tim Thaler gespielt hat? Tommy Orner. Das war ich ja auch nicht. Ich war dann in Anführungsstrichen ja nur ein Hörspiel- und Synchronsprecher. Und als solcher bist du ja nicht so wahnsinnig präsent. Und vor allen Dingen war das ja auch schon für ein Publikum, also Sesamstraße und Stummelschwänzchen und solche Sachen, die auf eine Zielgruppe seinerzeit eben noch gingen, die deutlich jünger waren als ich. Also erheblich, da machen ja schon drei, vier Jahre was aus. Also war ich nicht so, es war nicht so, dass die Leute nach Hause kamen und mich auf einmal gehört haben.
Aber du wurdest schon mal in einem Hörspiel und vielleicht auch im Fernsehen mal von deinen Mitschülern erkannt dann.
Ja, natürlich, die haben mich erkannt und wussten das auch im Zweifelsfall. Das haben die mitbekommen. Ich habe das auch weder groß an die große Glocke gehängt noch irgendwie verheimlicht. Das habe ich halt gemacht, ja. Und das war das, was ich ab und zu mal tat. Und gut war es. Also ein anderes Ding war es mit der Schulleitung. Die musste das natürlich irgendwie dulden.
Ja, ähnlich habe ich auch schon mit wegen Schulleitung und so weiter auch schon davor ein Interview mit, sagte er auch was der Name, wahrscheinlich mit Lutz Schnell, der hatte mir sowas Ähnliches in der Richtung erzählt.
Ja, ich habe das gelesen, dass Lutz, ich musste mir das mal irgendwie anhören, weil mit Lutz habe ich eine ganze Menge zusammen gesprochen. Und ich höre ihn ab und zu mal, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt, er spricht ja den Pepper den Pepper Saltzman bei Modern Family. Also unter anderem, auch noch ganz viele andere Sachen. Und erst als ich wusste, dass er den spricht und ich genau hinhörte, dachte mir, ja, das könnte er sein, weil ich habe ihn seit 50 Jahren nicht, nein, das ist zu viel, aber das ist nicht so weit weg von der Wahrheit, nicht gesehen. Und schöne Grüße, Lutz, falls du das hörst. Ich hoffe, es geht dir gut. Es war ja schön zu wissen, dass du hier auch unterwegs warst.
Lutz, sage ich mal, geht es wohl soweit ganz gut. Gesundheitlich ist es leider wohl nicht so dolle. Und er würde gerne zurück nach tatsächlich nach Hamburg ziehen. Er wohnt ja in Berlin, aber der will.
In Berlin, ne? Ja.
Genau, der würde aber gerne eine Wohnung wieder in Hamburg haben, hat er im Interview erzählt. Und er hat irgendwie Blasenkrebs oder irgendwie sowas, er hat jetzt so einen Beutel hat er jetzt, das fand ich dann auch nicht so schön für ihn.
Ja. Oh je, Mensch, ja, gute Besserung von mir aus hier auch, das ist,
ja, das ist mies oder schon bescheuert, dass sowas dann passiert, aber ansonsten geht es ihm zum Glück gut und ich war aber auch sehr dankbar, dass ich ihn interviewen konnte, weil für mich du sagtest jetzt gerade Modern Family. Für mich ist er die Stimme von Tim und Struppi logischerweise.
Ah ja. Ja, komm, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Aber ja, klar. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, mit Lutz habe ich eine ganze Menge auch, also sowohl Synchron als auch Hörspiele gemacht.
Ach so, aber dann keinen Kontakt mehr irgendwie dann gehabt.
Nein, 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 das ist nicht so, also die Frage wurde mir auch schon mal gestellt, seid ihr da noch alle noch befreundet und habt euch gesehen und so? Nee, haben wir nicht. Und bei Lutz und mir kommt natürlich erschwerend hinzu, jetzt hat sich das natürlich versendet im Alter, aber er war nun diese entscheidenden, damals total entscheidenden 3 Jahre oder so oder 4 oder weiß ich nicht, mir kam es vor wie 20 Jahre älter als ich. Und da hast du zwar, kann man sich zwar gut verstehen im Studio und so, aber man geht nicht dann abends nochmal los oder trifft sich auf irgendwas. Das ist eine andere Klientel, die man dann hat.
Heutzutage datest du ja auch jemand, der 20 Jahre älter ist als du. Das ist ja jetzt nicht mehr so besonders.
Ich jetzt nicht, aber ja, nee, klar.
Du weißt aber, was ich meine, ne?
Ja, nein, das ist, wie gesagt, es versendet sich ja irgendwie. Aber halt. Ja, früher waren das eben, das war ja rein prozentual, waren das ja tatsächlich Welten. Wenn du dann irgendwie 12 bist und der andere ist 15 oder 16, das ist schon eine andere Nummer. Ne? Also insofern, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eben, dass wir, also nicht nur Lutz und ich, sondern auch die anderen eben in Hamburg verteilt waren, teilweise gar nicht aus Hamburg kamen. Und da gab es sonst außer im Studio selbst eigentlich gar keine Berührungspunkte.
Du hast jetzt ja auch gerade erzählt, ja, hast du nicht erzählt, aber du warst jetzt auch schon in anderen Podcasts zu Gast, habe ich.
Ich habe auch die Dinge schon teilweise erzählt, die ich dir gerade erzählt habe, aber da ich ja weiß, dass nicht immer alle alles hören, ich habe auch versucht, das ein bisschen in andere Worte zu kleiden, damit es nicht so langweilig wird, also für andere. Ja, siehste. Aber ja, nein, ich bin schon hier und dort mal so gewesen, weil ja, es ist ja immer nett, über Dinge zu erzählen, die man gern gemacht hat und an die man freundliche Erinnerungen hat. Meine Erfahrung ist, dass Hörspiel-Fans oder Freunde eigentlich durch die Bank relativ nette Menschen sind und insofern ist das immer ganz nett.
Ja, stimmt, immer. Es gibt zwar auch Ausnahmen, aber die sind nur ja, sehr wenig.
Gut, aber über die bin ich noch nicht so richtig gestolpert und insofern lass mir meine Illusion noch ein bisschen. Danke.
Das war ja zum Beispiel jetzt nur, um mal ein paar Namen zu nennen. Du warst im Digitalk und du warst auch beim
Europa-Lava.
Kannst du uns, gehen wir mal zu der Rolle, mit der du bekannt geworden bist, von, ich würde mal sagen, damit bist du bekannt geworden, würde ich behaupten, oder kannst auch was dagegen sagen, aber mit August, also genannt Gus, bei den 3 Fragezeichen in der Folge Fluch des Rubins, und dann tauchst du ja nochmal auf in der 200 im feurigen Auge. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dazu kam, ob du erstens die Erstbesetzung warst auf diese Rolle und wie das mit dem im Studio war mit Jens, Andreas und wer ist der andere, Olli?
Ja, klar. Also soweit mein Kopf das hergibt, kann ich das sicherlich tun beim ersten Mal. Das war 1979. Das war die Folge 5. Die ist also 1979 aufgenommen worden und da bin ich gar nicht mal so sicher, ob ich nicht ganz allein im Studio war. Also geixt worden bin, wie es so schön heißt. Ja, ja, das ist halt, wenn die Leute halt also einzeln aufgenommen. Das ist ja gang und gäbe, weil du kriegst ja nicht so ohne weiteres 5 Leute unter einen Hut terminlich und schon gar nicht, wenn sie aus verschiedenen Städten kommen. Ja, also ja, wenn es Kinder sind, dann weißt du, und die sind alle in Hamburg, dann weißt du, und damals war es halt so, die haben am Nachmittag haben die keine Schule, haben sie tendenziell Zeit. So. Das war dann ein bisschen einfacher. Aber heutzutage ist es sowohl die Schulzeit ist ja mittlerweile den ganzen Tag über, dann sind die Leute erwachsen geworden, haben andere Sachen noch zu tun oder wohnen auch gar nicht mehr in Hamburg. Das wird dann immer schwieriger. Also, jedenfalls seinerzeit, ja, habe ich aufgenommen, weiß ich noch. Für mich war das damals eine ganz normale Produktion, wie jeder andere auch. Da war eben, wurde ich gefragt, hast du Zeit? Ich sagte, ja, ich kriege den Skript, 3 Fragezeichen, Rolle August, wunderbar. Durchgelesen, angeguckt, angestrichen, damit ich die Texte auch finde beim Durchblättern. Dann ins Studio gefahren, zu Heike-Dine Karting, dann das Ding eingesprochen, fertig war. August. So, ein bisschen netter war, also in Anführungsstrichen ein bisschen geselliger, aber auch, war dann beim zweiten Mal, das war ja auf den Schlag irgendwie 40 Jahre später, 2019, im Hörspiel 4 Jahre, im richtigen Leben 40. Da haben wir tatsächlich im Ensemble aufgenommen. Da waren also alle drei da und auch ein paar andere Gastsprecher und ich eben auch. Und dieser Part, der gibt es ja einen Part mit Justus, wo wir beide da irgendwie im Kerker sind, da von den bösen Leuten eingesperrt. Da habe ich tatsächlich mit Olli Rohrbeck halt im Studio gesessen, das eingesprochen.
Das stimmt. Wir sind jetzt ja auch erst bei 200. Wenn das raus ist, die Folge wahrscheinlich 236.
Richtig. Also das Ganze war im Oktober, glaube ich, oder September, Oktober 2019. Ja, andere Welten zwar noch sozusagen, aber eben auch nur 6 Jahre her. Und da, das war sehr schön, da mal wieder zu sein. Und das hat großen Spaß gemacht.
Ja, ich persönlich bin auch ein großer Fragezeichen-Fan. Von 14 an, habe ich auch schon mal erzählt, ein paar Mal, bis jetzt heute immer noch. Und mir hat aber nicht so ganz der Abgang, ehrlich gesagt, von August da in dieser Folge gefallen. Das war ein bisschen, ja, genauso wie wie der Abgang von Ian Caro, glaube ich, Ian Caro, der von Sascha Dreger gesprochen wird. Der kommt ja auch in der 31 im Narbengesicht vor und kam dann jetzt nochmal bei der Yacht des Verrats vor. Und da hat mir der Abgang auch nicht so ganz gefallen. Also bei beiden nicht, weil irgendwie hauen ja beide so ein bisschen eher ab, ne?
Also über Sascha's Rolle kann ich nicht sagen, weil ich habe das nicht gehört. Aber
ich kann dir sagen, dass du mit deinem Gefühl und deiner Meinung was zum Abgang, also über den zum Abgang von August nicht ganz allein stehst. Ich war auch ein bisschen erstaunt, habe dann auch noch später gehört, dass andere Leute auch erstaunt waren, dass der auf einmal dann war er weg, dann ist er halt nach London geflogen und dann war er halt in London und das war's dann. Und als ich das Skript las, das war ja ein ganz schön dickes Ding, dachte ich mir, okay, da bin ich jetzt also erstmal weg, wann komme ich dann nochmal wieder? Und dann blätterte ich und eine halbe Stunde später war ich am Ende und war immer noch nicht wieder aufgetaucht. Und dachte mir, ach, na gut, dann bist du da wohl in London und hast auch nicht mehr viel zu sagen. Okay, also es hat mich einfach so in dem Moment kurz überrascht, weil ich dachte, okay, vielleicht kommt er nochmal irgendwie und sagt nochmal Hallo und Tschüss und vielen Dank. Aber nee, er ist dann einfach raus und ja, das ist dann halt Sache der Skripte. Da kann man eben nur sagen, ja, so ist das dann.
Ich weiß nicht, wer hat das Buch geschrieben mit 200, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf gerade, wer der Autor da war. War vielleicht sogar noch André Marx.
Also André Marx hat das Buch geschrieben, ich bin nicht sicher, aber auch hat er auch das Skript geschrieben, kann sein.
Also wenn das Buch von ihm ist, er hat jetzt ja leider auch aufgehört, aber ich weiß ja auch, dass Rollen auch unter den Autoren, wurde mir schon öfter gesagt, auch wenn untereinander gefragt wird, dann mal auch jemand die Rolle, die jemand anders erfunden hat, dann irgendwie in der Folge selber besetzen kann. Und deswegen, vielleicht kommt August ja nochmal wieder, aber ich fand diesen Abgang ziemlich, soll ich sagen.
Ja, es war so ein Sudden Death irgendwie, ging irgendwie zack, ja, so sehr, sagen wir so, es war kein Long Goodbye, es war kurz und schmerzlos im Prinzip, auf eine Art. Ja,
ja wie gesagt, also ich fand sowohl in der die Rolle und von der die ich gerade noch sprach, die fand ich ziemlich feige, dass man da einfach dann so abhaut und dann hört man da nichts mehr. Erst saß er mit Justus im Gefängnis und dann ist er weg. Das fand ich ein bisschen schräg, aber gut.
Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Ne?
Weißt du denn noch, wie du das gemacht hast, ihn anzulegen, oder hattest du dir da gar nicht so große Gedanken gemacht, wie du die Rolle sprechen
willst? Nein, also ich habe 1979 habe ich August nicht angelegt. Der war das war ja ich im Prinzip in meinem Alter irgendwer. Und dadurch, was da geschrieben steht und so, natürlich fühlst du dich da irgendwie rein, die Emotionen und so, Angst und Hoffnung und sonst was, klar. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie nach einem tiefen psychologischen Profil gefahndet, auch in meinem Kopf nach diesem August. Das ergibt sich auch. Wenn das Skript gut geschrieben ist, dann läuft es eigentlich auch von selbst, wenn es jetzt nicht gerade ein sehr, sehr anspruchsvoller Stoff ist. Ja, ich meine, das ist natürlich ein gut geschriebenes Skript auf alle Fälle und muss man sich einfach nur ein bisschen reinfühlen, sag ich mal so.
Ja, dann kommen wir mal kurz wieder weg von der Fragezeichen, höchstens, dass ich mir wünschen würde, dass August nochmal wieder auftaucht und vielleicht dann eine etwas charmantere Art hat, die drei Fragezeichen
erstmal. Das blutunterlaufene Auge oder irgend sowas in der Art.
Ja, genau. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt mal zu was anderem weiter, was du gesprochen hast. Du hast zum Beispiel auch bei Asterix mitgesprochen. Und wenn du bei Asterix mitgesprochen hast, dann muss ich natürlich fragen, hast du auch den neuesten Comic dir schon durchgelesen?
So, jetzt, ja, also gut, den Zahn muss ich dir ziehen. Ich habe, wenn du mir das jetzt nicht erzählt hättest, dass ich bei Asterix mitgesprochen habe, hätte ich das so, wie man so schön sagt, ungestützt überhaupt nicht gewusst mehr. Ich finde Asterix toll. Ich habe die Bücher, Hefte damals alle gelesen. Hab aber irgendwann aufgehört, mich drum zu kümmern. So, also sagen wir so vor 20 Jahren oder 25. Da waren andere Sachen dann, da kam das Leben dazwischen. Da habe ich mich mit Asterix nicht mehr so beschäftigt. Also auch keine Hefte mehr. Ich kannte auch niemanden mehr, dem er hätte eins leihen können. Ja, also insofern, Asterix finde ich toll. Schön zu hören, dass ich da mal mitgesprochen habe. Und nein, ich habe die neue Folge noch nicht gelesen.
Ich habe aber noch was anderes ganz Interessantes gesehen. Der Verein ist jetzt vielleicht nicht so beliebt, aber du hast mal was mit dem, persönlich habe nichts gegen den Dorfverein, TSG Hoffenheim, aber du hattest da mal irgendwas mit zu tun, ne?
Ja, also das ist was ganz anderes. Da haben wir eine Art Podcast-Reihe gemacht. Also das habe ich nicht allein gemacht, da haben andere Leute ganz kräftig mit Feder geführt. Ich habe mitgeschrieben an den Skripten, ich habe Regie geführt und habe auch eine Gastrolle, ein Vater übernommen. Das ist ein Podcast von der TSG Hoffenheim. Und ist eigentlich mehr so, also die Kernzielgruppe ist da natürlich so das Einzugsgebiet der TSG. Und da ein bisschen...
Dass du großer TSG-Fan wärst oder Fußball-Fan generell an sich?
Nein, da habe ich schon Geld für bekommen. Also ich habe nichts gegen die TSG Hoffenheim. Die sind total okay. Und auch ich habe auch den Stadionsprecher, was ein Hamburger? Entschuldigung, ist der Nachname. Also der kommt aus dem Norden und ist ein total netter Kerl und so. Also und die Leute waren total nett. Ich mag den Laden, jedenfalls die Leute, die ich da kennengelernt habe. Ich habe sonst mit Hoffenheim natürlich so ansonsten keine Verbindung gehabt vorher. Nein, ich bin nicht dahin gegangen, habe gesagt, hey, ich würde gerne was für euch tun, sondern ich war Teil eines Teams, das generell solche Sachen macht und Hoffenheim eben einer der Vereine oder der Clubs oder der Unternehmen war, die gefragt haben, ob wir was machen können für die. Ich finde Fußball nett, ich gucke es mir auch gern mal an. So ist es nicht. Ich gehöre auch zu denen, die also zwar Hamburger sind, aber eigentlich schon auch beide Vereine ganz, ganz, ganz angenehm finden, mit einem dann doch aber Schwerpunkt auf dem HSV, was aber auch letztendlich daran liegt, dass ich mal mit die Ururgroßeltern der Älteren unter uns mögen sich an ihn erinnern, Rudi Kargus ein Hörspiel aufgenommen habe. Der Name sagt dir wahrscheinlich überhaupt nichts zu Küken. Rudi Kargus war mal Nationaltorhüter und ein legendärer Elfmeterkiller und er war Torwart beim HSV. Er ist heute, wenn ich das richtig verstanden habe, ein durchaus angesehener Künstler, nämlich im malerischen Bereich. Und wir haben seinerzeit hier in Hamburg ein Hörspiel aufgenommen, auch Elfmeter kann man halten, mit ihm als sich, also Rudi Kargus als Rudi Kargus. Und ich war sozusagen so die kindliche Hauptrolle.
Um deine Frage zu beantworten, nein, ich kenne den tatsächlich nicht. Ich kenne aber Hans-Jörg Butt, der konnte besser Elfmeter schießen als halten.
Ja, den Butt, ja, den kenne ich auch noch. Der kam dann ein bisschen später, ja.
Und ansonsten kann ich will jetzt nicht sagen, ich habe eine Abneigung gegen diesen Verein, aber ich nehme lieber den braunen Verein, dann sage ich mal, als den anderen. Den anderen kann ich sogar gar nichts abgewinnen, nett ausgedrückt.